Eigentlich dürfte es uns gar nicht geben. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Universum mit einer Sonne entsteht, die im richtigen Abstand von einem Planeten umkreist wird, auf dem sich Leben bildet, aus denen allen Widrigkeiten zum Trotz eines Tages der Homo sapiens wird, also diese Wahrscheinlichkeit ist so verschwindend gering, dass wir sie im Grunde genommen getrost vernachlässigen dürfen. Und trotzdem sind wir hier. Dies ist die Geschichte, warum es uns überhaupt gibt. Ein Teil des Problems, mit dem sich Biologen konfrontiert sehen, wenn sie über die Entstehung von Leben sprechen, ist überaus peinlich. Trotz einer durchaus erfolgreichen Mixtur von jahrhundertelanger akribischer Forschung und persönlicher Genialität kann nach wie vor keiner von ihnen explizit sagen, was dieses Leben überhaupt ist. Es ist, als ob Sebastian Vettel keine Ahnung hätte, was ein Auto ausmacht, oder der Papst nicht wüsste, wie er Gott definieren sollte. Obwohl jeder von uns intuitiv zwischen lebendig und tot unterscheiden kann, ist es bis heute noch keinem Wissenschaftler gelungen, einen Katalog von Kriterien aufzustellen, der in jedem Einzelfall die richtige Zuordnung ermöglicht. Nicht, dass es an Versuchen mangeln würde. Im Gegenteil, in Lehrbüchern und Fachzeitschriften tummelt sich eine äußerst lebendige Vielfalt von Listen mit Eigenschaften, die Leben haben müsste. Nur leider brechen sie alle in sich zusammen, sobald sie sich an der Komplexität des wirklichen Lebens messen müssen. Beispielsweise sind viele Autoren der Ansicht, dass sich Leben fortpflanzen müsse. Auf den ersten Blick erscheint dies eine vernünftige Forderung zu sein. Bei genauerer Betrachtung gerät das Konzept aber heftig ins Stolpern, denn danach wäre ein Computervirus ebenso lebendig wie ein Kaninchenpärchen, während ein Eunuche genauso wenig leben würde wie ein einzelnes Kaninchen. Derartige Widersprüche entstehen teilweise dadurch, dass wir den Begriff Leben auf mehrere Phänomene anwenden, die miteinander zusammenhängen, aber sich dennoch unterscheiden. So lebt ein Mensch nicht nur als Individuum, sondern auch die rund 70 Billionen Zellen, aus denen er besteht, sind lebendig. Sterben die Zellen, stirbt der Mensch. Aber er kann ebenso gut bereits tot sein, wenn nur einige wenige Zellen gestorben sind. Die übrigen Zellen leben dann noch eine Weile weiter, sind jedoch ebenfalls den Untergang geweiht. Es sei denn, ein Wissenschaftler entnimmt einige Zellen und zieht sie in einer Kultur auf. In diesem Fall ist der Mensch tot, aber ein Teil von ihm lebt weiter und, ja, Sie haben recht, das ist kompliziert. Vielleicht lief bei der Entstehung des Lebens alles in etwa nach folgendem Szenario ab. Die Erde hatte vor rund 3,8 Milliarden Jahren gerade mit viel Glück das letzte große Bombardement überstanden. Der junge Mond war viermal näher an der Erde als heute. Ein Tag dauerte nicht länger als rund 5 Stunden. Und die Kraft der Sonne lag bei nur 70% ihrer derzeitigen Leistung. Auf der Erdoberfläche war es darum bitterkalt. Warme Plätzchen gab es nur in der Nähe von Vulkanen und heißen Quellen, die an unzähligen Stellen aus der dünnen Kruste traten. An einer von ihnen haben sich kleine organische Moleküle gesammelt, die mit den Meteoriten herabgestürzt waren. Sie konzentrierten sich in den Poren und Spalten des irdischen Gesteins und probierten, angetrieben von der Wärme und unterstützt von den Mineralien, eine Fülle von chemischen Reaktionen aus. Es entwickelten sich kleine Reaktionsketten, die sich verzweigten und immer größere und komplexere Moleküle hervorbrachten. Darunter Verbindungen, die ähnliche Eigenschaften wie Lipide hatten, sowie entfernte Verwandte der heutigen RNA. Während sich die Protolipide zum Schutz gegen das Wasser zu Kügelchen vereinten, wuchsen die RNA-Vorläufer in den Schichten des Tons zu Strängen verschiedener Länge zusammen. Mitunter vereinten sich zwei Fäden zu einem Doppelstrang, wenn ihre Nukleobasen zueinander passten. In der Wärme trennten sich die beiden aber meist schnell wieder auf. Das eigenbrötlerische chemische Hin und Her bekam ernstere Züge, als einige RNA-Vorläufer zufällig in das Innere der Protolipidbläschen eingeschlossen wurden. Weil sie zu groß waren, konnten sie die Vesikel nun nicht mehr verlassen. Ihre Einzelbausteine dürften die Membran hingegen weiterhin passiert haben. Wie schon in Freiheit bauten sie auch innerhalb des Vesikels Doppelstränge auf, die sich umso länger hielten, je kühler die Umgebung war. Auch Aminosäuren fanden sich zu Ketten zusammen und lagerten sich an der Innenseite der Membran an, wodurch die Hülle stabiler wurde. Die Vesikel waren nun so haltbar, dass sie nicht mehr zerfielen, wenn sie aus ihrer kleinen Höhle im Gestein gespült wurden. Manche von ihnen gerieten in größere Kammern oder eventuell sogar im freien Wasser in zyklische Konvektionsströme, die von den Temperaturgradienten zwischen dem kalten Wasser und der Hitze an der Quelle angetrieben wurden. Heißes Wasser stieg ein Stück auf und kühlte dabei schnell ab. Dadurch wurde es erneut dichter und sank wieder herab. In den Vesikeln, die in diesem Karussell mitfuhren, spaltete die Wärme im Quellbereich die doppelsträngigen RNA-Vorläufermoleküle in Einzelstränge auf. Zurück im Kühlen lagerten sich bei einem Teil der Bläschen nicht wieder die langen Stränge aneinander, sondern es legten sich Einzelbausteine, die von außen hinzukamen, an die Basen und verbanden sich zu neuen Strängen. Auf diese Weise verdoppelten sich die RNA-Vorläufer. Mehr Moleküle im Inneren zogen aber auch mehr Wasser an und die Membran spannte sich, was sie nur mildern konnte, indem sie neue Protolipide einbaute. Die Vesikel wuchsen dadurch heran, bis sie instabil wurden und sich in zwei kleinere Bläschen teilten. Mit ein bisschen Glück erhielt dabei jeder Abkömmling einen der RNA-Vorläuferstränge. Diese Protozellen mussten sich noch weiterentwickeln. Wahrscheinlich übernahmen die Proteine immer mehr die handwerklichen Aufgaben, indem sie selektive Poren in der Membran schufen, die nur bestimmte Moleküle hineinließen, und mit einfachen Enzymen chemische Reaktionen antrieben, die in der unbelebten Außenwelt niemals stattfinden konnten. Außerdem koppelten sie sich auf besondere Art an die RNA. Sie übernahmen die Verdopplung der Stränge unabhängig von der Temperatur, wofür im Gegenzug die RNA kontrollierte, dass die Aminosäuren beim Bau der Proteine immer in der gleichen Reihenfolge eingesetzt wurden und so deren Qualität sichergestellt blieb. Später splitteten die Urzellen die Funktion der RNA auf. Sie erfanden durch eine kleine chemische Modifikation die DNA, die stabiler als RNA war und sich deshalb besser als Informationsspeicher eignete, während die RNA weiterhin das unmittelbare Wechselspiel mit dem Protein perfektionierte. Das Leben war damit auf dem Stadium einfacher Bakterien angekommen und bereit, die Welt zu erobern. Mehr dazu finden Sie in dem Buch Glück gehabt, 12 Gründe, warum es uns überhaupt gibt, von Olaf Fritschi, erschienen bei Springer Spektrum.